Deutschlandfunk, das war der Tag.
Mit Dirk-Oliver Heckmann im Studio. Einen schönen guten Abend an einem Tag, an dem die Sozialdemokraten gerade erst mal dabei sind, sich neu zu orientieren. Gestern hatte Andrea Nahles ja für viele Genossen völlig überraschend mitgeteilt, dass sie Partei- und Fraktionsvorsitz der SPD abgibt und auch ihr Bundestagsmandat nicht mehr wahrnehmen will. Heute begründete sie ihren Schritt vor dem SPD-Parteivorstand, um sich anschließend auch bei den vor dem Willy-Brandt-Haus wartenden Journalisten zu verabschieden.
Ich wollte mich auch bei Ihnen persönlich für die jahrelange gute Zusammenarbeit bedanken. Sie haben ja hier auch schon viele Stunden verbracht im Willy-Brandt-Haus. Dankeschön dafür. Machen Sie es gut.
So also SPD-Chefin bzw. heute muss man sagen Ex-SPD-Chefin Andrea Nahles heute Vormittag vor dem Willy-Brandt-Haus. Wir berichten gleich über den Tag und die Reaktionen aus der Union und sprechen mit Nico Fried von der Süddeutschen Zeitung. Außerdem US-Präsident Trump sorgt für Verstimmung in Großbritannien. Er wurde heute zum Staatsbesuch durch Königin Elisabeth II. Empfangen und rätselhafter Tod des Kasseler Regierungspräsidenten. Und damit zur alten Dame SPD schon wieder ein Wechsel, schon wieder eine Phase der Neuorientierung angesichts immer weiter sinkender Wahlergebnisse. Schon häufig haben Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten von einer existenziellen Krise gesprochen. Noch nie scheinen sie aber so davon überzeugt zu sein wie in diesen Tagen. Das Resultat der Europawahl und die Entwicklung der vergangenen Tage sitzt den Genossen spürbar in den Knochen. Nach der politischen Bombe, die Andrea Nahles gestern zündete, verständigte sich der Parteivorstand heute auf eine Interimslösung. Bestehend aus den Ministerpräsidentinnen Malu Dreyer und Manuela Schwesig und dem hessischen SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel. Alle weiteren Fragen wurden erst einmal vertagt. Frank Capellan über einen wieder einmal historischen Tag für die SPD.
Ein letztes Mal kommt sie als Parteivorsitzende ins Willy-Brandt-Haus. Nur etwas mehr als ein Jahr konnte sich die erste Frau an der Spitze der SPD in ihrem Amt halten. Zum Abschied hält Andrea Nahles eine Rede, die vielen unter die Haut geht.
Es war eine sehr emotionale Situation und der Applaus war auch anhaltend.
Berichtet Malu Dreyer, die nun als eine von drei Stellvertretern die Partei kommissarisch führt. Am Ende geht alles ganz schnell. Gerade mal eine halbe Stunde bleibt Nahles im Parteivorstand.
Ich habe mich hier gerade eben im Parteivorstand der SPD verabschiedet, bin zurückgetreten.
Als sie unten vor der Parteizentrale an den Mikrofonen stehen bleibt, ringt sie sich ein Lächeln ab. Es wirkt gequält. Die Enttäuschung steht ihr noch ins Gesicht geschrieben. Morgen steht der gleiche Gang in die Fraktion bevor. Noch ein Rücktritt, dann ist die Ära Nahles passé. Sie wurde übel vom Hof gejagt, sagen heute viele. Ihre Stellvertreterin aus Rheinland-Pfalz würdigt sie mit ernster Miene.
Wir alle wissen, dass wir Andrea Nahles sehr viel zu verdanken haben. Und wir wissen auch, wie wir hier stehen, dass Andrea Nahles nicht diejenige ist, der man allein zurechnen kann, dass die SPD in dieser wirklich sehr, sehr schwierigen Situation ist.
Jetzt also führt ein Trio die Partei in den Übergang. Dreyer hat immer betont, nicht nach dem Vorsitz zu greifen. Thorsten Schäfer-Gümbel, Wahlverlierer aus Hessen, sagt der Politik im Oktober AD. Und Manuela Schwesig, die Ministerpräsidentin aus Schwerin, war bis heute Nachmittag als mögliche Anwärterin auf den Parteivorsitz gehandelt worden. Doch dann schließt die 45-Jährige aus Frankfurt an der Oder eine Kandidatur aus.
Mein Platz ist in Mecklenburg-Vorpommern. Ich habe vor 2 Jahren dort auf die Landesverfassung geschworen, dass ich alle meine Kraft dafür investiere, dass dieses Land sich gut entwickelt. Sehr gerne trage ich als Ministerpräsidentin mit meinen Erfahrungen auch gerade eines ostdeutschen Bundeslandes dazu bei, dass auch in der Bundespolitik gute Entscheidungen getroffen werden, wie wir das ja auch immer im Bundesrat machen.
Die drei wollen Zeit gewinnen, die Partei beruhigen. Keine Schnellschüsse, hatte schon gestern geheißen. Urwahl des Parteivorsitzes, Doppelspitze, Mitgliedervotum über den Verbleib in der Koalition, alles ist zu klären. Heute aber wird nichts beantwortet. Thorsten Schäfer-Gümbel verweist auf eine Vorstandssitzung Ende des Monats, bei der alles geklärt werden soll.
All diese Fragen werden wir am 24. Juni miteinander besprechen. Und in der Tat, die Satzung lässt unterschiedliche Optionen zu.
Innerhalb eines Monats könnte ein außerordentlicher Parteitag zur Klärung der Personalien einberufen werden. 3 Monate Frist sind für einen normalen vorgesehen. Alles deutet darauf hin, dass sich die Genossen Zeit nehmen werden bis nach den Landtagswahlen in Brandenburg und Sachsen am 1. September. Vorher wird wohl auch nicht über einen Ausstieg aus der GroKo entschieden.
Wir gehen jetzt in die entscheidende Phase der GroKo. Ob es die Weihnachten noch gibt, das hängt davon ab, ob es gelingt, in den nächsten Wochen und Monaten entscheidende Fragen zu klären.
Meint Thomas Oppermann am Morgen im ZDF bei Klimaschutz und Grundrente. Pocht der Bundestagsvizepräsident auf Zugeständnisse der Union. Zu klären ist bis dahin auch, wer Nahles an der Fraktionsspitze beerben wird. Rolf Mützenich, bisher Fraktionsvize, ist hier der Mann des Übergangs. Es wird noch dauern, ehe sich die SPD neu sortiert hat.
Die SPD wird also für eine Übergangszeit von einer Troika geführt, von Thorsten Schäfer-Gümbel, Manuela Schwesig und Malu Dreyer. Mit Troikas hat die SPD ja nicht die allerbesten Erfahrungen. Ging ihm das auch durch den Kopf, als er das hörte? Das habe ich vor der Sendung Nico Fried gefragt. Er ist Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung.
Das war, um ehrlich zu sein, nicht mein erster Gedanke, weil das natürlich ein Begriff ist aus einer Zeit, als die SPD noch ganz anders dagestanden hat. Es war eine Troika, die sich am Schluss bekämpft hat mit Willy Brandt, Herbert Wehner und Helmut Schmidt. Das war sicher schwierig. Es gab dann noch eine zweite Troika mit Oskar Lafontaine, Rudolf Scharping und Gerhard Schröder. Das ist auch nicht gut zu Ende gegangen, da haben Sie recht. Bei den dreien jetzt ist natürlich die Ausgangslage schon unglaublich schwierig. Und es hat aber den Vorteil, dass alle drei ja gesagt haben, sie übernehmen diesen kommissarischen Posten, weil sie keine Ambition haben, hinterher dann auch wirklich den Vorsitz der Partei zu übernehmen. Insofern ist es eine kommissarische Troika, wenn Sie so wollen, die möglicherweise tatsächlich in der Lage ist, jetzt diesen Übergang einigermaßen unparteiisch zu managen.
In der Tat, die Ausgangslage ist ja eine völlig andere. Sie haben Manuela Schwesig angesprochen. Sie war ja gehandelt worden als mögliche nächste richtige SPD-Vorsitzende sozusagen. Heute hat sie klar gemacht, sie steht nach der Übergangszeit nicht zur Verfügung. Olaf Scholz, der hatte abgewinkt, mit dem Verweis auf Zeitgründe. Thorsten Schäfer-Gümbel, der verlässt die Politik und auch Malu Dreyer steht ja nicht zur Verfügung. Wer bleibt da eigentlich noch?
Ich würde gern noch etwas sagen zu denen, die abgesagt haben. Mhm. Es ist ja schon bemerkenswert, wenn man gerade jemanden wie Manuela Schwesig nimmt, dass sie sagt, ich muss jetzt zunächst mal meinen Fokus auf das Land legen, in dem ich Ministerpräsidentin bin. Sprich, ich muss dort meine erste wirkliche Bewährungsprobe, nämlich die Landtagswahl, bestehen. Und offensichtlich ist es inzwischen so weit, dass der SPD-Vorsitz da eher als Belastung empfunden wird. Und zwar nicht nur wegen der zusätzlichen Arbeit, die man damit hat, sondern eben auch, weil die Partei in einem so desolaten Zustand ist. Deswegen glaube ich, dass Frau Schwesig sich damit nicht zu sehr verbinden will, um ihre Wiederwahl in Mecklenburg-Vorpommern nicht zu gefährden. Was die anderen angeht, Olaf Scholz hat diese Begründung geliefert, dass das zu viel Arbeitsaufwand wäre mit seinem Amt als Vizekanzler und Finanzminister.
Richtig, gestern in der ARD war das.
Darüber kann man streiten, ob das eigentlich ein plausibler Grund ist, wenn man bedenkt, dass Willy Brandt und auch Gerhard Schröder die SPD durchaus auch aus dem Kanzleramt heraus zusätzlich geführt haben. Andererseits waren das auch beides keine wirklichen Erfolgsgeschichten und man muss auch sagen, inzwischen ist es ja so, es geht hier nicht mehr darum, eine Kanzlerschaft zu bewahren, sondern es geht schlicht darum, die Existenz der SPD zu retten. Insofern ist das vielleicht nachvollziehbar. Jetzt fragten Sie, wer kommt da noch in Frage? Natürlich fällt einem sofort Stefan Weil ein aus Niedersachsen. Da weiß man nicht so genau, welche Interessen er wirklich hat. Ich glaube, er hat es vermieden, sich jetzt schon festzulegen, weil er auch vermeiden wollte, dass sofort natürlich die Kanzlerkandidatenfrage dann mitdiskutiert wird. Das erscheint einem jetzt bei den Umfragezahlen der SPD und den letzten Wahlergebnissen ein bisschen absurd, dass die Partei diese Frage überhaupt noch diskutieren könnte. Aber es gehört schon mit zum Anspruch der SPD, immer auch einen Kandidaten für das Regierungsamt zu stellen. Sonst gibt sie sich faktisch schon selber auf. Und ich glaube, das wollte Stefan Weil vermeiden.
Das wäre ja in der Tat auch ein absolutes Novum, wenn die SPD keinen Kanzlerkandidaten aufstellen würde. Stefan Weil hat heute früh dem Norddeutschen Rundfunk ein Interview gegeben, hat gesagt, Zitat, ich bin und bleibe furchtbar gerne Ministerpräsident aus Niedersachsen und habe keine anderen Ambitionen. Das wurde als Dementi teilweise interpretiert, aber ein Dementi hört sich anders an.
Das würde ich auch sagen, zumal er könnte ja Ministerpräsident erstmal bleiben, selbst wenn er SPD-Bundesvorsitzender würde. Und keine Ambitionen zu haben, ist schön und gut. Manchmal kommen die Ambitionen auch mit den Ämtern, die einem angetragen werden, so wie der Appetit beim Essen kommt. Ich glaube, er wollte sich da einfach mal zurückhalten, sich aber alle Türen offen lassen. Er ist sicherlich von denen, die da im Moment sind, derjenige, der dafür durchaus in Frage kommt. Andere sind natürlich zum Beispiel Heiko Maas, der Außenminister, der sich sehr zurückgehalten hat, bisher in diesen ganzen Fragen, der jetzt heute einen eher organisatorischen Vorschlag gemacht hat, nämlich dass man die Parteispitze aufteilt auf vielleicht zwei Personen und auch, dass man sie von der Basis wählen lässt. Ich glaube, da ist einfach noch so wahnsinnig viel unklar auch, wie die künftige Organisationsstruktur sein wird, dass diejenigen, die qua ihre jetzigen Ämter in Frage kommen, sich noch sehr zurückhalten.
Das soll ja dann Ende Juni bei einer Klausurtagung dann entschieden werden, eine Tagung des Parteivorstands. Sie haben die Doppelspitze angesprochen. Wäre das eine gute Idee für die SPD?
Ich bin da sehr skeptisch. Also eine Doppelspitze trägt natürlich eine Rivalität von vornherein in sich. Wir haben das über viele Jahre bei den Grünen erlebt, dass es eigentlich nicht wirklich gut funktioniert hat. Die letzte Phase, als wir Grünen in der Regierung waren, war die Phase, in der es zwar eine Doppelspitze gab, in der es aber drüber einen informellen Parteivorsitzenden gab, das war Joschka Fischer. Und in all den Jahren danach hat das mit der Doppelspitze eigentlich nicht so wahnsinnig gut funktioniert. Jetzt erleben wir gerade mit Robert Habeck und Annalena Baerbock, dass es sehr gut funktioniert. Die sind aber noch nicht durch den Stresstest gegangen, sprich, die waren noch nicht in der Situation, regieren zu müssen, und erst dann beweist sich, ob das funktioniert. Die SPD ist eine Partei, die auch in ihrer Struktur eher auf eine Führungsfigur angelegt ist. Darin liegt ja auch das ganze Problem der letzten Jahre, dass in der SPD immer alles beim Parteivorsitzenden abgeladen wird. Aber das kriegen sie aus der Genetik dieser Partei natürlich auch sehr schwer raus. Ich glaube, die wichtigere Voraussetzung ist die, dass diesmal die Basis ein Mitspracherecht einfordert bei der Bestimmung des Parteivorsitzenden oder meinetwegen auch der Parteivorsitzenden, Plural. Und da wird man, glaube ich, auch nicht dran vorbeikommen.
Wird man nicht dran vorbeikommen. Wir haben jetzt viel über Strukturen gesprochen und über Personal, wer möglicherweise in Frage kommen könnte. Müsste die SPD nicht aber auch ein Signal geben, was die politische Ausrichtung angeht? Wäre es beispielsweise klug, Kevin Kühnert beispielsweise auch in einem Rahmen einer Doppelspitze einzubinden, um auch das Signal zu geben, wir gehen jetzt weiter nach links?
Ich würde das nicht unbedingt auf die Person Kevin Kühnert reduzieren. Es gibt auch andere durchaus erfahrene Politiker, die man sich da vorstellen könnte, auch aus der Bundestagsfraktion. Warum soll jemand wie Matthias Miersch, der ja schon als Fraktionsvorsitzender gehandelt wird und über sehr viel mehr politische Erfahrung verfügt als Kevin Kühnert, nicht auch für einen geteilten Parteivorsitz in Frage kommen? Da hätte ich auch mehr Gefallen dran deswegen, weil er ein konkretes Thema vertritt, nämlich die Umweltpolitik und den Klimaschutz, während Kevin Kühnert im Grunde ja vor allem für Rebellion und Jugend steht in der Partei. Ich verurteile das nicht, aber es gibt ja nichts, wofür er jetzt inhaltlich wirklich schon konstant gestanden hätte. Deswegen bin ich da eher skeptisch, aber die Grundidee, die Sie ansprechen, dass man einen jungen und vielleicht auch einen eher linken Vertreter da mit reinnimmt, das wird auf jeden Fall in welcher Struktur auch immer so sein.
Die SPD, die kann ja angesichts der derzeitigen Wahlergebnisse und Umfragewerte ja weiß Gott kein Interesse an Neuwahlen haben. Werden die Sozialdemokraten also in der Koalition bleiben und was könnte das für sie bedeuten?
Das ist ganz schwer einzuschätzen. Ich glaube, dass diese Frage früher oder später auch der Basis vorgelegt wird. Das hat auch eine innere Logik, weil die Basis damals auch über den Koalitionsvertrag abgestimmt hat. Übrigens mit einer sehr deutlichen Mehrheit damals dafür war. Deswegen würde ich auch heute überhaupt noch nicht sagen, dass wenn die SPD-Spitze der Basis die Halbzeitbilanz dieser Koalition zur Abstimmung vorlegt, dass die Basis dann sagen würde, wir müssen da raus. Das hat sich meistens erwiesen, dass die Mitglieder der SPD sehr viel pragmatischer, sehr viel regierungsbezogener sich verhalten haben als ein großer Teil der Funktionäre in der Parteispitze und auch an der Spitze der Landesverbände. Und deswegen, ich glaube, das wird am Ende von der Basis entschieden, aber ich sehe noch lange nicht, dass diese Sache bereits jetzt klar wäre, dass die Basis da unbedingt raus will.
Letzte Frage an Sie, Nico Fried. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, die stand ja in den vergangenen Tagen erheblich in der Kritik, auch wegen ihrer unglücklichen Reaktion auf das Video des YouTubers Rezo. Wie groß ist Ihr Glück, dass jetzt alle über die SPD reden und nicht über Sie?
Ich glaube, zunächst mal ist es schon angenehm für Sie, dass die Berichterstattung sich nicht in der Weise auf Sie fokussiert, wie es passiert wäre, wenn die SPD sich ruhig verhalten hätte. Das ist aber ja auch nicht das erste Mal, dass die SPD sozusagen sich wie ein großer Schatten in das Scheinwerferlicht stellt, im negativen Sinne, in das eigentlich die Union gerückt wäre. Da hatten die schon öfter mal Glück. Ich glaube, ansonsten ist es für Kramp-Karrenbauer eine wirklich ambivalente Situation, weil wenn es Neuwahlen gäbe, schnell, dann wäre sie natürlich in der komfortablen Lage, dass sie fast zwangsläufig auch die Kanzlerkandidatin der Union wäre, weil sich jetzt in der Kürze der Zeit sicherlich kein anderer da vorwagen würde. Dauert es länger, dann könnte es durchaus sein, dass jemand wie Armin Laschet oder vielleicht sogar noch Friedrich Merz oder auch ein Jüngerer wie Daniel Günther ihr noch zu Rivalen erwachsen. Und auf der anderen Seite ist es aber so, dass sie, und das nehme ich ihr auch ab, genauso wie der Bundeskanzlerin jetzt zunächst einmal den Gedanken vor allem darauf lenkt, dass dieses Land natürlich eine Regierung braucht, auch gerade jetzt in dieser schwierigen Situation, wenn Sie an Europa denken und auch an die außenpolitischen Herausforderungen, und dass deswegen das Hauptaugenmerk der Union auf Stabilität liegt.
Nico Fried, der Leiter der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung. Ich danke Ihnen für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Auch die CDU-Führungsgremien kamen zu einer zweitägigen Spitzenklausur zusammen. Eigentlich sollte es hier vor allem darum gehen, welche Fehler die Christdemokraten gemacht haben. Denn auch die CDU hat Verluste hinnehmen müssen bei der Europawahl. Aber natürlich hatten sich die Gremien auch mit der aktuellen Lage der Sozialdemokraten zu befassen. Kanzlerin Merkel sieht die Arbeitsfähigkeit der GroKo übrigens nicht beeinträchtigt. Volker Fintermer.
Nicht nur die Kanzlerin trauert um Andrea Nahles, die für Angela Merkel doch ein wichtiger Garant für die Stabilität der Großen Koalition war. Auch in der Union gibt es Sorgen, dass die Unruhe in der SPD und die ungewisse Führungsfrage Auswirkungen auf den Fortbestand der Regierungskoalition haben könnte. Und deshalb lautet die Botschaft, die man seit gestern geradezu simultan aus der Union zu hören bekommt, zusammenraufen und weitermachen.
Wir wollen dem Regierungsauftrag gerecht werden. Deutschland muss handlungsfähig und zukunftsfähig sein. Und wir hoffen sehr, dass die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ihre Entscheidung so treffen, dass dies auch weiterhin möglich ist,
erklärte die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. Unweigerlich überlagerte diese Frage die gesamte Klausur der CDU-Führungsspitze, auf der eigentlich die Wahlschlappe bei der vergangenen Europawahl ausführlich besprochen werden sollte. Denn in der Union greift auch die Angst um sich, dass die Grünen tatsächlich zur stärksten Partei in Deutschland werden könnten, und diesen Rang will man sich nicht streitig machen lassen. Auch wenn man in der Union noch nicht so richtig weiß, wie man auf die neuen Herausforderungen, etwa die Kritik der YouTuber oder dem Druck der Fridays for Future-Bewegung, angemessen reagieren soll. Da aber, so betonte es die CDU-Vorsitzende, habe man die Mahnung verstanden.
Die CDU muss und sie wird sich wieder stärker an Fragen der Gestaltung der Zukunft orientieren. Das betrifft Themen wie Klimaschutz und Digitalisierung, Technologie und Innovation, ohne dass wir die Themen vernachlässigen werden, für die uns viele Menschen eben auch gewählt haben.
Und man werde die verlorenen Wähler wieder zurückgewinnen, betonte Kramp-Karrenbauer. So sollen bis zum Herbst Vorschläge für ein modernes und wettbewerbsfähiges Steuer- und Abgabensystem vorliegen, das Anstrengungen beim Klimaschutz honoriert. Und die Union stehe auch zum Kohleausstieg, betonte die CDU-Vorsitzende. Bis zum Bundesparteitag im November soll zudem eine Digitalkarte ausgearbeitet werden mit Leitprinzipien zur Teilhabe, Sicherheit, Wirtschaft, Demokratie und Gesundheit im digitalen Zeitalter. All das klingt zwar noch vage, dennoch sieht sich die CDU-Vorsitzende durch die Klausur bestätigt.
Alles in allem war dies in einer schwierigen Zeit eine Klausurtagung, die mir auch als Vorsitzende nochmal den entsprechenden Rückenwind und die Rückendeckung gegeben hat, mit aller Kraft und mit dem erforderlichen Mut am Umbau, an der Weiterentwicklung der CDU inhaltlich, personell und organisatorisch zu arbeiten.
Die Sorge um das frühe Ende der Koalition hat offenbar auch die parteiinternen Kritiker verstummen lassen. Niemand habe auf der Tagung über die Vorsitzende gemeckert, heißt es. Und auch ihr Vorstoß, die CDU bei den Themen wie dem Klimaschutz stärker zu positionieren, sei nicht in Frage gestellt worden. Am Nachmittag machte auch die Kanzlerin 300 Kilometer weiter im Süden auf der Tagung der CDU-Fraktionsvorsitzenden von Bund und Ländern in Weimar noch einmal deutlich, wie wichtig ihr der Fortbestand der Koalition ist.
Jetzt müssen wir natürlich Respekt haben vor der Phase, in der die SPD ihre Entscheidungen zu fällen hat. Aber unionsseitig ist klar, es gibt aus unserer Sicht sehr viel zu tun. Und eine Arbeitsfähigkeit ist nicht nur wünschenswert, sondern auch geboten.
Und die Kanzlerin setzt darauf, dass die Koalition gemeinsam und konsequent die Punkte des Koalitionsvertrages abarbeitet. Zumal für sie mit dem neuen Führungstrio der SPD kein Gefühl der Instabilität einhergeht. Derweil hatte der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende Markus Söder am Vormittag in München noch einmal betont, Eine große Koalition sei kein Selbstzweck, sondern nur bei einer starken und optimistischen Regierung auch angemessen.
Wir haben Interesse, diese Koalition fortzusetzen. Deswegen gibt es auch keinen Rabatt. Also jetzt wird jetzt keiner der Union auf die Idee kommen, aufgrund der Situation der SPD jetzt jeden Tag sozusagen nur entgegenzukommen. Wir wollen vernünftig, wir wollen gemeinsam etwas erreichen. Aber es ist entscheidend dabei, auch klarzumachen, dass Partner eben nur aus eigener Stärke heraus regieren können.
Dass es US-Präsident Trump nicht würde lassen können, einen Eklat herbeizuführen bei seinem Staatsbesuch in Großbritannien. Viele hatten es befürchtet und tatsächlich hat Trump den Erwartungen entsprochen. Noch bevor sein Flugzeug aufsetzte, schickte er einen Tweet in die Welt, in dem er Londons Bürgermeister wüst beschimpfte. Vorher machte er sich bereits für den Brexiteer Boris Johnson stark. Queen Elizabeth II. Gab sich beim offiziellen Empfang von all dem unbeeindruckt, wie Jörg Münchenberg berichtet.
Der erste Tag des Staatsbesuchs von Donald Trump in Großbritannien stand ganz im Zeichen des Protokolls und der schönen Bilder. Salutschüsse vom Tower of London, offizielle Begrüßung des US-Präsidenten durch Königin Elizabeth II. Vor dem Buckingham Palace, Inspektion der Ehrengarde zusammen mit Prinz Charles und das alles auch noch bei strahlendem Wetter. Und am Abend dann das festliche Staatsbankett ebenfalls im Buckingham Palace. Während Elizabeth vor allem die Gemeinsamkeiten und die Freundschaften zwischen beiden Ländern in den Mittelpunkt ihrer kurzen Rede stellte, verwies Trump auf die eindrucksvolle Persönlichkeit der Königin.
Her Majesty has stood.
Die Königin steht wie keine andere für diese unschätzbaren Traditionen. Sie verkörpert die Würde, die Pflicht und den Patriotismus, die in jedem britischen Herz schlagen. Dabei hatte Trump noch im Landeanflug auf den Londoner Flughafen Stansted per Twitter eine Schimpftirade gegen den Londoner Bürgermeister Sadiq Khan losgelassen. Der Labour-Politiker hatte am Wochenende per Zeitungsinterview sowohl den Staatsbesuch als auch die Person Trump heftig kritisiert. Der Präsident bezeichnete den Bürgermeister pakistanischer Herkunft daraufhin als Verlierertypen, der zudem auch noch einen schlechten Job mache. Selbst unmittelbar nach der Landung musste sich der britische Außenminister Jeremy Hunt, Teil der offiziellen Begrüßungsdelegation, von Trump über den Londoner Bürgermeister einiges anhören, wie er anschließend berichtete.
He mentioned to me some of his feelings about the mayor of London, which I saw subsequently he just tweeted out as well, so that was obviously on his mind.
Der verbale Schlagabtausch steht stellvertretend für eine viel größere Debatte. War es klug, den US-Präsidenten, der sich zudem auch gerne in die Innenpolitik einmischt, ausgerechnet jetzt einzuladen, da das Land im Zuge des Brexit-Streits politisch praktisch führungslos dasteht? Schließlich wird Theresa May Ende der Woche als Premierministerin zurücktreten. Doch Hunt verteidigte heute erneut den Staatsbesuch und zeigte für die demonstrative Abwesenheit von Labour-Chef Jeremy Corbyn beim königlichen Staatsbankett am Abend keinerlei Verständnis. Es ist absolut inakzeptabel, dass Labour diesen wichtigen Besuch boykottiert. Das ist der US-Präsident. Wir feiern D-Day. Wir hatten 1 Million US-Soldaten, die hier stationiert waren, die bereit waren, ihr Leben zu opfern für unsere Freiheit, unsere Werte und die Demokratie. Da sollte Parteipolitik keine Rolle spielen. Doch die Kritiker sehen das natürlich völlig anders, zu denen übrigens auch der Speaker des Unterhauses, der Tory John Bercow, gehört. Eine Rede Trumps im Parlament ist deshalb nicht vorgesehen. Es gehe bei den für morgen geplanten Protesten nicht gegen die USA, nicht gegen die Institution des amerikanischen Präsidenten, sondern gegen die Person Donald Trump und seine Politik, sagt etwa der Labour-Abgeordnete Cliff Lewis.
This isn't a protest against America. This isn't a protest against the institution of the President of the United States of America. This is a protest against Donald Trump and the politics that he represents.
Trump selbst dürfte von den Protesten allerdings wenig mitbekommen. Die Straßen sind weiträumig abgesperrt, der Sicherheitsaufwand in London beispiellos. Entscheidend aus Sicht des Präsidenten dürften ohnehin die schönen Bilder mit der königlichen Familie, das gewichtige britische Protokoll, die eindrucksvollen Paraden sein. Alles zur besten Sendezeit und direkt übertragen an das heimische Publikum in den USA.
Sie hören das Journal von Mitternacht im Deutschlandfunk. Jetzt ist es 23.34 Uhr. Wir kommen zu unseren Kurzberichten. Wegen anhaltender Spannungen in der italienischen Regierung hat Ministerpräsident Conte seinen Rücktritt angedroht. Lisa Weiß.
Es ist eine Art Ultimatum, das Italiens parteiloser Ministerpräsident Giuseppe Conte den beiden Koalitionsparteien Lega und Fünf-Sterne-Bewegung stellt. Die Chefs der beiden Parteien sollen ihm klar sagen, ob sie bereit seien, im Sinne des Koalitionsvertrags weiterzumachen. Wenn nicht, werde er sein Amt niederlegen. Conte nannte kein Datum, bis wann er eine Antwort von den Chefs der beiden Parteien erwartet, sagte aber, den Willen, das Wahlkampfklima zu überwinden, den müsse man in den nächsten Tagen sehen. Matteo Salvini, der Chef der Lega, hat bereits via Twitter auf Contes Rede geantwortet. Die Lega sei bereit, man wolle weitermachen und habe keine Zeit zu verlieren. Hintergrund für das Ultimatum ist ein immer wieder aufflammender Koalitionsstreit zwischen den beiden Parteien. Besonders durch das Ergebnis der Europawahl war die Koalition weiter aus dem Gleichgewicht geraten. Die Lega, aktuell der Juniorpartner in der Koalition, wurde stärkste Kraft, während die Fünf-Sterne-Bewegung stark verloren hat.
Ein Bezirksgericht im schwedischen Uppsala hat einen erneuten Haftbefehl gegen WikiLeaks-Gründer Assange abgelehnt. Carsten Schmiester.
Der erste war 2017 mit der Einstellung der Ermittlungen gegen ihn hinfällig geworden. Nach dem Ende seines Asyls in der ecuadorianischen Botschaft in London im April hatte die schwedische Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen aber wieder aufgenommen und kurz darauf den neuen Haftbefehl beantragt. Sie verdächtigt Assange weiterhin der Vergewaltigung in einem minderschweren Fall. Der ihm ursprünglich auch vorgeworfene sexuelle Missbrauch zweier Frauen ist inzwischen verjährt. Assanges Anwalt erklärte, sein Mandant werde die laut Staatsanwaltschaft weiterlaufenden schwedischen Voruntersuchungen wie bisher unterstützen und stehe für Befragungen zur Verfügung. Allerdings sehe das schwedische Recht dafür nicht die Inhaftierung Verdächtiger vor. Damit wird erst einmal ein drohender Konflikt zwischen Schweden, Großbritannien und den USA um Assanges Auslieferung vermieden. Denn der 47-jährige WikiLeaks-Gründer ist in den USA wegen der Veröffentlichung geheimer Dokumente und mehrerer Verstöße gegen das Anti-Spionage-Gesetz angeklagt. Zurzeit sitzt er eine 50-wöchige Haftstrafe in einem britischen Gefängnis ab. Ein britisches Gericht hatte Ende vergangener Woche eine Anhörung zum amerikanischen Auslieferungsgesuch verschoben. Der Grund: Assanges derzeit schlechter Gesundheitszustand.
Im Sudan sind bei der Auflösung eines Protestcamps nach Oppositionsangaben mindestens 30 Menschen getötet worden. Thilo Frank.
Es sind brutale Szenen. 5 Männer in Camouflage-Uniform schlagen mit langen Knüppeln und Peitschen auf einen am Boden liegenden Mann ein. Der wehrt sich schon lange nicht mehr. Im Hintergrund sind Gewehrschüsse zu hören. Auf den Aufnahmen aus der sudanesischen Hauptstadt Khartoum sind dichte Rauchschwaden über der Stadt zu sehen. Heute früh überraschten Soldaten die Protestierenden des Sitzstreiks rund um den Sitz des militärischen Zentralkommandos der sudanesischen Streitkräfte, berichtet ein Sprecher des Fernsehsenders Al Jazeera. Seit rund 2 Monaten blockieren tausende Demonstranten die Straßen um das Armeehauptquartier in Khartoum. Im April wurde nach monatelangen Protesten Sudans Präsident al-Bashir gestürzt. Er war rund 3 Jahrzehnte im Amt. Seitdem regiert ein Militärrat über das Land. Der sudanesische Berufsverband, SPA, sprach von einem blutigen Massaker. Er rief die Bevölkerung zu totalem zivilen Ungehorsam auf, um den Militärrat zu stürzen. Ein Sprecher des Militärs bestritt in einem Interview, dass das Militär gegen alle Demonstranten vorgehen würde. Wir wollten nicht den gesamten Protest auflösen, nur einen Teil davon. Dort gab es Kriminelle und Bewaffnete. Wir werden die Verhandlungen fortsetzen. Die Opposition bestreitet die Aussagen des Militärrats. Dieser habe den Auftrag gegeben, die Protestcamps mit Gewalt zu räumen.
Wer ein Visum für die Vereinigten Staaten beantragt, muss ab heute Angaben zu seinen Aktivitäten in sozialen Netzwerken machen. Arthur Landwehr.
Dies beinhaltet Konten in bestimmten Netzwerken, die jemand in den vergangenen 5 Jahren genutzt hat, zum Beispiel bei Facebook. Diese Daten geben der Einwanderungsbehörde Zugriff auf Fotos und Ereignisse aus dem Leben, legen Kontakte und persönliche Daten offen. Damit will das Außenministerium noch besser die Identität derjenigen absichern, die in die USA einreisen. Bisher wird bereits nach früheren Wohnsitzen gefragt oder in welche Länder man zuletzt gereist ist. Wir verbessern ständig unsere Überwachung, heißt es dazu aus dem Außenministerium. Wir wollen amerikanische Bürger schützen und gleichzeitig legitime Reisen in die USA fördern. Diese Regelung betrifft nur diejenigen, die ein Visum benötigen. Die meisten Touristen sind damit ausgenommen, weil sie ohne Visum mit dem sogenannten ESTA-Programm in die USA einreisen. Kritik an der neuen Datensammlung kommt unter anderem von der Civil Rights Union, einer Organisation zum Schutz der Bürgerrechte. Damit werde für viele eine psychologische Hürde für die Einreise aufgebaut. Menschen könnten sich gezwungen fühlen, nicht mehr frei über soziale Medien zu kommunizieren.
Die Deutsche Post erhöht das Porto für einen Standardbrief von 50 auf 80 Cent. Für Postkarten ist eine Erhöhung auf 60 Cent vorgesehen. Jochen Hilgers.
Die Preiserhöhungen bei der Post fallen völlig unterschiedlich aus. Während das Porto für Standardbriefe und Postkarten überproportional ansteigt, wird zum Beispiel das Versenden von Groß- und Maxi-Briefen nur jeweils 10 Cent teurer. Das Versenden einer Postkarte ins Ausland wird nur um 5 Cent auf 95 Cent erhöht. Einschreiben ins Ausland aber kostet nicht mehr nur noch 2,50 Euro, sondern 3,50 Euro. Die Bundesnetzagentur hat lediglich den Rahmen der möglichen Preiserhöhung auf 10,63% vorgegeben. Welche Produkte wie viel teurer werden, hat die Post ausgewählt. Die konkreten Zahlen muss das Bonner Unternehmen jetzt noch der Bundesnetzagentur zur endgültigen Genehmigung vorlegen. Das ist jedoch nur noch ein formaler Akt, der in den kommenden zwei Wochen erledigt sein wird. Die Preise steigen dann zum 1. Juli. Die Post argumentiert, dass sie mit ihren Preisen europaweit im unteren Mittelfeld liege und eine Anpassung daher dringend geboten gewesen sei.
Und damit zur Börse. Berichte über eine Untersuchung der Marktmacht von Google und Facebook haben deren Kurse und damit auch die US-Technologiebörse Nasdaq schwer belastet. Der Dow Jones, der kämpfte sich noch ins Plus und schloss fast unverändert bei 24.819 Punkten. Und jetzt Ulla Herrmann von der Börse in Frankfurt am Main.
In Frankfurt war der Wonnemonat Mai einer der schlechtesten Börsenmonate seit langem. Mit Verlusten begann zunächst auch der Juni. Doch der DAX hat sich im Laufe des Handelstages aufgebäumt. Am Ende gewinnt er 0,5% auf 11.792 Punkte. Die Kunden der Post müssen wohl demnächst tiefer in die Taschen greifen, denn Briefe sollen im Juli teurer werden. Die Anhebung des Briefportos spült der Deutschen Post künftig mehr Geld in die Unternehmenskassen. Die Postaktie kann 0,5% zulegen. Ein Trauerspiel hingegen war die Aktie der Deutschen Bank. Sie testete neue Tiefstände, rutschte unter 6 Euro pro Papier. Die Anleger zweifelten, ob der Chef des Frankfurter Geldhauses Christian Sewing einen Ausweg aus der Misere findet. Nachdem der Zusammenschluss mit der Deutschen Bank geplatzt war, fehlt noch immer ein Plan B. Und die Erträge fallen schneller als die Kosten. Am Abend sind Aktien der Deutschen Bank gerade noch 5,90 Euro wert, ein Minus zum Wochenbeginn von über 1,5%. Schlusslicht auf der Kurstafel aber war Infineon. Der Münchner Chip-Hersteller plant die größte Übernahme der Firmengeschichte. Infineon will den US-Konkurrenten Cypress Semiconductor übernehmen und dafür rund 9 Milliarden Euro auf den Tisch blättern. Zu teuer sei der Zukauf, lautete das Urteil an der Frankfurter Börse. Die Infineon-Aktie stürzte am DAX-Ende um über 8% ab.
Mittlerweile ist es 23.42 Uhr, Sie hören den Deutschlandfunk und damit sind zu unserem nächsten Thema. Er war ein Politiker, der bei den einen wegen seiner humanen Flüchtlingspolitik gefeiert wurde. Von Rechtsextremen hingegen bekam er Drohungen. Heute wurde bekannt, der Kasseler Regierungspräsident Walter Lübcke ist auf der Terrasse seines Wohnhauses tot aufgefunden worden. Sein Leichnam habe einen Kopfschuss aufgewiesen. Hinweise auf einen Suizid hätten sich nicht ergeben. Ludger Fittgau mit den Einzelheiten.
Der bekannte nordhessische CDU-Politiker Walter Lübcke ist aus nächster Nähe erschossen worden. Suizid schließt die 20-köpfige Sonderkommission des Landeskriminalamtes Hessen inzwischen aus. Die SOKO zum gewaltsamen Tod des Kasseler Regierungspräsidenten wird von kriminaltechnischen Experten des Bundeskriminalamtes unterstützt. Ermittelt wird in alle Richtungen. Weder ein Raubmord noch eine politische Tat werden ausgeschlossen. Sabine Thurau, die hessische LKA-Präsidentin, bei der ersten gemeinsamen Pressekonferenz mit der federführenden Staatsanwaltschaft in Kassel.
Das hessische Landeskriminalamt hat gestern Vormittag die Ermittlungen übernommen. Das LKA übernimmt die Ermittlungen regelmäßig dann, wenn in einem Tötungsdelikt, wie in diesem Falle, das Opfer einer Person des öffentlichen Lebens ist.
Walter Lübcke war eine wichtige Person des öffentlichen Lebens in Hessen. Einer von drei Regierungspräsidenten des Bundeslandes, zuständig für Nordhessen. Chef einer 1300-Personen-Behörde, die unter anderem für die Unterbringung von Flüchtlingen verantwortlich ist. Weil sich Walter Lübcke auch 2015 auf dem Höhepunkt der Flüchtlingsbewegungen Richtung Europa für eine humane Asylpolitik aussprach, wurde er aus dem rechten Lager stark angefeindet. Walter Lübcke bekam auch Morddrohungen. Die Ermittler des Landeskriminalamtes Hessen können bisher jedoch keinen direkten Zusammenhang zwischen diesen Drohungen des Jahres 2015 und den Spuren erkennen, die sie nach der Tötung Lübkes am Wochenende verfolgen. LKA-Präsidentin Sabine Thurau bittet die Medien, nicht zu spekulieren, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.
Unmittelbar nach dem Tatgeschehen beginnt eine Phase, die entscheidend für den Ermittlungserfolg ist. Und uns ist bewusst, dass hier ein starkes mediales Interesse da ist. Das ist nachvollziehbar. Aber es ist sehr wichtig, dass wir jetzt unter Geheimhaltung der Details, die schon bekannt sind und die wir noch erhalten durch mögliche Hinweise aus der Bevölkerung, dass wir ungehindert ermitteln können.
Hessische Spitzenpolitiker aus mehreren Landtagsfraktionen haben sich schockiert über den Tod des beliebten Christdemokraten aus Nordhessen gezeigt. Grüne und FDP betonten die politische Integrationskraft, die der 65 Jahre alte Regierungspräsident von Kassel in den vergangenen 10 Jahren im Amt gezeigt hatte. CDU-Ministerpräsident Volker Bouffier spricht von einem alten Weggefährten, um den er trauere.
Der gestrige Tag war für uns alle ein Schock. Dr. Walter Lübcke war vielen von uns nicht nur Weggefährte, sondern auch Freund. Es ist ein schwerer Verlust für unser Land und es ist natürlich vor allen Dingen furchtbar für die Familie.
Ein Familienmitglied hatte Walter Lübcke in der Nacht von Samstag auf Sonntag mit der letztlich tödlichen Schussverletzung auf der Terrasse seines Privathauses in einem Dorf bei Kassel gefunden. 2 Stunden später wurde im Krankenhaus der Tod des Politikers festgestellt. Das Landeskriminalamt Hessen und die Staatsanwaltschaft Kassel bitten jetzt die Nachbarn oder andere mögliche Tatzeuginnen und Zeugen um Mithilfe. Sobald die Spur zum Täter konkreter werde, soll die Öffentlichkeit umgehend informiert werden, versprachen entschlossen wirkende Ermittler bei ihrer ersten Pressekonferenz in Kassel. Solange bitten sie um Geduld.
Hält die Große Koalition in Deutschland oder kündigt die SPD sie auf? Die Frage ist noch nicht beantwortet. In Österreich, da ist man schon weiter. Hier ist die Regierungskoalition aus konservativer ÖVP und rechtspopulistischer FPÖ geplatzt. Bundespräsident van der Bellen vereidigte heute die Mitglieder des Übergangskabinetts und an deren Spitze steht, und mit ihren Worten beginnt der Bericht von Clemens Fehrenkotte, die bisherige Verfassungsrichterin Brigitte Bierlein.
Geschätzte Österreicherinnen und Österreicher und alle Menschen, die in unserem Land leben.
Bereits mit ihren ersten Worten als neue Regierungschefin machte die Top-Juristin klar, wovon sie überzeugt ist. Uns eint ein Ziel, ein starkes, lebenswertes und tolerantes Österreich, sagte sie. Die 69-jährige Kanzlerin, die eigentlich noch bis vor einer Woche ihrem wohlverdienten Ruhestand im Sommer entgegenblicken konnte, will mit ihrer zur Hälfte mit Frauen und Männern besetzten Regierung Vertrauen wiedergewinnen.
Wir leben in einem stabilen Rechtsstaat mit einer hervorragenden Bundesverfassung, starken Institutionen und großartigen Beamtinnen und Beamten.
Mehrfach betonte die Bundeskanzlerin, dass Österreich ein Land sei mit einer starken, unabhängigen Justiz, mit freien Medien und einer transparenten öffentlichen Verwaltung.
Unsere Demokratie lebt von klaren, transparenten Regeln, von der Vielfalt der Meinungen, von der Bereitschaft zum Dialog und vom konstruktiven Miteinander. Das war meine Grundüberzeugung als Richterin und es bleibt meine Überzeugung als Bundeskanzlerin.
Zuvor hatte Bundespräsident Alexander van der Bellen die neue Übergangsregierung unter Bundeskanzlerin Brigitte Bierlein vereidigt. 4 Regierungswechsel innerhalb von 2 Wochen. Das Land, so sagte van der Bellen, habe, Zitat, einige unerwartete Ereignisse erlebt. Er sei sich sicher, dass die neue Bundesregierung Österreich politisch, diplomatisch und sympathisch vertreten werde als selbstbewusstes Land im Herzen Europas. Es sind ausschließlich hohe Beamte, die der neuen Bundesregierung angehören. 6 Frauen und 6 Männer, die zuvor leitende Funktionen in den jeweiligen Ministerien innehatten oder, wie im Falle der Kanzlerin und ihres Vizekanzlers, Spitzenjuristen an den Bundesgerichten waren. Alexander van der Bellen, dessen Beliebtheitswerte während der vergangenen 2,5 Wochen mit knapp 80% Zustimmung stark in die Höhe gestiegen sind, betonte zudem:
Ganz besonders freut es mich, ich mache gar kein Hehl daraus, dass wir zum ersten Mal in der Geschichte eine Bundeskanzlerin haben werden an der Spitze der Regierung und zweitens, dass Frauen und Männer in gleichem Maße in dieser Bundesregierung vertreten sind. Künftig kann niemand mehr sagen, es geht leider nicht.
Brigitte Bierlein hatte nach ihrer Beauftragung zur Regierungsbildung durch den Bundespräsidenten am Donnerstag der vergangenen Woche mit den Vorsitzenden der im Nationalrat vertretenen Parteien das Gespräch gesucht. Nicht allein, um die Kabinettsmitglieder mit ihnen abzustimmen, sondern auch, um sicherzustellen, dass ihre Übergangsregierung bis zu den Neuwahlen im September und der Vereidigung der künftigen Bundesregierung auf deren Unterstützung oder zumindest Duldung zählen kann.
Der Platz des himmlischen Friedens, er ist zu einem Synonym geworden für die brutale Niederschlagung einer friedlichen Demokratiebewegung in China. Morgen jährt sie sich zum 30. Mal. Die staatlichen Organe haben jetzt Dissidenten und Angehörige von getöteten Studenten verhaften oder unter Hausarrest stellen lassen. Yin Min gehört zu diesen Müttern von Tiananmen. Auch ihr Sohn starb am 4. Juni 1989 und Axel Dorloff hat mit ihr gesprochen.
Das Zimmer hat sich seit 30 Jahren kaum verändert. Es ist das Kinder- und Jugendzimmer von Ye Weihang. Er war 19 Jahre alt und Schüler kurz vorm Abitur, als er am 4. Juni 1989 von chinesischen Soldaten erschossen wurde. Nicht weit weg vom Platz des himmlischen Friedens in Peking. Seine Mutter Yin Min zeigt die wenigen Erinnerungsstücke, die ihr geblieben sind.
Dieser Zettel liegt seit dem Tag auf dem Schreibtisch, an dem er gestorben ist. Seit 30 Jahren. Schau mal, was er hier geschrieben hat. Die Zukunft wird von sich selbst geschaffen. Man sollte dem Leben mit Lächeln begegnen, egal wie es ist. Ich versuche danach zu leben. Ich weiß nicht, wann er das aufgeschrieben hat, aber es scheint mir wie eine Vorahnung.
3-mal wurde in der Nacht vom 3. auf den 4. Juni auf ihn geschossen. In den Kopf, in die Brust und in die Schulter. Auch die Urne mit der Asche ihres Sohnes bewahrt Mutter Yin Min in seinem Jugendzimmer auf.
Jedes Jahr zum Totengedenkfest nehme ich die Urne mit seiner Asche heraus, umarme ihn, rede mit ihm. Das tröstet mich ein bisschen. Er wird mit mir zusammengehen, wenn ich sterbe. Unsere Asche soll dann zusammen ins Meer verstreut werden. Deshalb bewahre ich die Asche von meinem Sohn hier zu Hause auf.
Yin Min gehört zu den sogenannten Müttern von Tiananmen. Frauen, die am 4. Juni ihre Söhne oder Männer verloren haben. Weil die chinesische Regierung der Volksbefreiungsarmee den Befehl gab, die prodemokratischen Proteste in China gewaltsam niederzuschlagen. Hunderte, wenn nicht Tausende, wurden getötet. Die Mütter von Tiananmen fordern von der chinesischen Regierung, ihre offizielle Position zum Massaker von 1989 zu ändern.
Wir haben 3 Forderungen: Wahrheit, Verantwortlichkeit und Entschädigung. Zuerst müssen Sie die Wahrheit sagen. Wie viele Verletzte, wie viele Tote? Von wem kam der Befehl? Wer hat das Feuer eröffnet? Und dann, wer übernimmt die Verantwortung? Dazu die Entschädigung. Das sind seit vielen Jahren unsere 3 Forderungen.
Auch dieses Jahr haben die Mütter von Tiananmen wieder einen offenen Brief an Chinas Staats- und Parteiführung geschrieben und darin ihre Forderungen erneuert. Reaktionen gab es keine. Außer, dass die Sicherheitsbehörden kurz nach der Veröffentlichung des Briefes vor Yin Mins Tür standen.
Sie haben mich gefragt, welche Aktivitäten wir nach dem Schreiben des Artikels noch geplant hätten. Wir haben den Brief heimlich bei jemandem zu Hause geschrieben und gar nicht übers Telefon kommuniziert. Es waren auch nur wenige dabei, insgesamt 17 Personen.
Die Hinterbliebenen der Opfer von 1989 werden weniger. Es gab mal über 170 organisierte Mütter von Tiananmen. Jetzt sind es noch etwa 120. Fast ein Drittel ist bereits gestorben. Das Massaker bleibt in China bis heute tabu. Für die Mutter Yin Min ist das schlimm.
Sicher vergessen die Menschen. Aber es bleibt eine Katastrophe, eine nationale Katastrophe. Die kommunistische Partei und die Regierung bekennen sich zu einem so großen Massaker immer noch nicht schuldig. Das heißt auch, dass sie so ein Verbrechen noch einmal begehen würden. Es ist ein Verbrechen.
An das Yin Min in China offiziell nicht erinnern darf. Sie zeigt ein Foto von ihr und ihrem Sohn Ye Weihang, aufgenommen im Park gegenüber ihrer Wohnung. Es war das letzte gemeinsame Foto. Daneben hängen 2 Kinderfotos und ein Passfoto ihres Sohnes. Alles, was bleibt.
Der Bericht war das von Axel Dorloff. Und jetzt fehlt noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Und da gibt es nur ein Thema, Dietmar Reiche.
Ja, die Lage der SPD. Da geht es ja um den Rücktritt der Vorsitzenden Nahles. Und vorübergehend sollen ja die bisherigen Stellvertreterin Dreyer und Schwesig sowie der Vizechef Gümbel die Partei führen. Dazu schreibt die Neue Osnabrücker Zeitung, in dem niemand aus dem neuen Führungstrio der SPD später für den Vorsitz kandidiert, übernehmen die Drei schon vorab die Verantwortung für die Niederlagen bei den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg im Herbst. Die Sozialdemokraten setzen auf Sicherheit. Auch die Allgemeine Zeitung aus Mainz ist skeptisch. Die aktuelle Trio-Lösung ist wahrhaftig nicht der Weisheit letzter Schluss. Vermutlich soll sie Solidarität, Gediegenheit, ein breites Verantwortungsfundament signalisieren. In Wahrheit ist sie eher Verlegenheit und die Angst, eine oder einen allein ins Feuer der kommenden Monate zu schicken. Der Bonner Generalanzeiger rätselt, wer der nächste oder die nächste SPD-Vorsitzende wird. Das allergrößte Problem ist der Mangel an geeigneten und erfolgversprechenden Bewerbern. Die SPD sucht jemanden, der sie aus der GroKo führt, ihr programmatische Perspektiven bietet, die Flügel und Gruppen eint und dazu noch Wahlen gewinnt. Selbst in den guten Zeiten gab es in der SPD nur selten Politiker, die dieses Profil erfüllten. Das Straubinger Tagblatt empfiehlt, vielleicht tut die SPD wirklich gut daran, es wie die Grünen mal mit einer Doppelspitze zu probieren. Dann verteilen sich auch der Erwartungsdruck und die Schuldzuweisungen nach Wahlniederlagen etwas besser. Die Zeitung Rhein-Pfalz aus Ludwigshafen hält die Fokussierung auf die Personaldebatte für nicht zielführend. Die SPD muss sich von der Vorstellung lösen, dass ein Wechsel an der Spitze auf wundersame Weise schlechte Wahlergebnisse in gute Zahlen verwandeln könnte. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht vor allem programmatische Schwächen. Die SPD entpuppt sich als Partei, die zwar gern den Anschluss an gendergerechte Identitätspolitik sucht, darüber aber vergessen hat, dass Solidarität, Gleichberechtigung oder Feminismus nicht als kulturelles Gedöns, sondern als materielle Leistung gemeint waren, jedenfalls noch unter dem Enkel und Urenkel von Bebel. Nach Ansicht der Nürnberger Nachrichten hat sich das Versprechen, die SPD in der Regierung zu erneuern, als unerfüllbar erwiesen. Die SPD muss sich aus der großen Koalition befreien. Solange es Menschen gibt, die an der Ungerechtigkeit der Verhältnisse dieser Welt leiden, gibt es Raum im Parteienspektrum für sozialdemokratische Antworten.
Die Presseschau war das mit meinem Kollegen Dietmar Reiche. Schönen Dank dafür. Und damit geht das Journal von Mitternacht auch zu Ende. Nach den Nachrichten gibt es hier Fazit in der Radionacht heute mit Susanne Burkhardt. Am Mikrofon war an dieser Stelle Dirk-Oliver Heckmann. Danke fürs Zuhören und Ihnen eine angenehme Nacht.